Die Philosophie ist ihre eigene Zeit in Worte gefasst. Das ist der Grundgedanke, den Hegel in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie und zur Philosophie der Geschichte konsequent zum Leitstrahl seiner Überlegungen zur Methode der Philosophie-Geschichtsschreibung macht und dann auch in seinen Überlegungen zur Geschichte wendet. Das philosophische Denken steckt gleichsam mit Haut und Haaren in seiner Gegenwart. Zur Philosophie einer Zeit gehört zugleich aber auch, dass sie die geschichtliche Dimension in den Blick nimmt, dass sie weiß um ihr eigenes Gewordensein und eine jeweils eigenwillige, kritische, um Auseinandersetzung und Distanz bemühte Perspektive auf die Vergangenheit sucht, erarbeitet. Eine Vergangenheit, der sie zu entsteigen versucht, könnte man sagen. Und zwar indem sie sich selbst produktiv und philosophisch argumentierend von dieser Vergangenheit absetzt. Wir können die Philosophie-Geschichte also nicht einfach entfalten als die Geschichte einer Vergangenheit, die gleichsam steinern, unwandelbar, fertig daliegt, während die Aufgabe des aktuellen Denkens wäre, gleichsam nur so an der vordersten Front dieses großen Erkenntnisgebäudes noch etwas zusätzlich anzubauen. So ist es nicht. Es ist von der Gegenwart her gesehen vielmehr im Blick auf das Vergangene stets das Ganze mit im Spiel. Stets steht auch das Ganze auf dem Spiel und das Ganze ist in Bewegung. Die Geschichte des Denkens spricht mit, wenn ich wirklich philosophisch denken will, für heute. Das heißt auch, wirklich veraltet sind die bereits vorhandenen Texte, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, um zur eigenen Sprache, zur eigenen Philosophie der Gegenwart zu kommen. Wirklich veraltet sind diese vorhandenen Texte nicht. Sie sind die Reibefläche, mit der ich mich auseinandersetzen muss, um meine Gegenwart zu begreifen. Und auch was diese überlieferten Texte in Wahrheit besagen, ist nicht in dem Sinne klar, dass man es gleichsam, als stünde man selbst außerhalb der Bewegtheit der Geschichte und könnte Vergangenes so fertig lesen, als ob man das selbst ein für alle Mal feststellen könnte, was wahr ist an vergangenen Texten. Auch das steht immer wieder neu mit zur Diskussion. Wir haben in der vergangenen Woche bereits gesehen, wie wir uns hier das, was Hegel die Lebendigkeit der Philosophie nennt, tatsächlich temporal gesehen, zeitlich gesehen, als ein Bewegtes im Bewegten vorstellen müssen. Die radikale Verzeitlichung, die Geschichtlichkeit des Denkens, der wir uns mit Hegel ohne festen Anker in irgendeiner letzten Wahrheit zu stellen haben, diese radikale Geschichtlichkeit macht aus dem Projekt Philosophie eine äußerst verrückte Sache, wenn man zu Ende denkt, was das für die Philosophie gedanklich bedeutet, dieses Bewegte im Bewegten zu sein, auch methodologisch. Anders als etwa die Kunst, für die das Absolute sich an die Sinnlichkeit des Werks gebunden findet und insofern gewisserweise verankert anfällt, vorkommt, und anders auch als die Religion, die das Absolute in Gestalt einer Offenbarungsidee vorstellt und damit ein Stück weit festhalten kann, der Zeit entziehen kann. Anders als diese beiden Dimensionen Kunst, Religion ist die Philosophie gänzlich gewissermaßen unverankert, was die Frage von irgendeiner Wahrheit außerhalb der Zeit angeht. Sie ist nur auf ihre eigenen historischen Verstehensbewegungen zurückverwiesen. Sie ist gänzlich in die Bewegtheit der Geschichte eingetaucht. Dennoch geht es auch der Philosophie und gerade ihr eigentlich erst wirklich konsequent um das, was Hegel Wahrheit und was Hegel Geist nennt. Die Philosophie bemüht sich um die höchste, jeweils gemeinsam zu verwirklichende Bewegung namens Wahrheit. Eine Wahrheit, die sich zugleich selbst wissen soll und, das ist eben das Verrückte, dieses sich selbst wissen als Bewegung im Bewegten organisieren muss und nicht irgendwo auf Festes, der Zeit enthobenes aufsetzen kann. Jeweils zugleich die Bewegung, die man selbst verkörpert, wissen können. Dieses jeweils wirft nun eine heikle Frage auf. Heißt diese radikale Geschichtlichkeit nicht eigentlich, dass alles relativ ist? Das ist ein heikler Punkt. Wir hatten uns das in der vergangenen Woche angesehen, wie Hegel mit dieser Frage umgeht. Er diskutiert sie und die Auskunft lautet, der Skeptizismus, also aus einer Aussage von dem Typ, es gibt nichts Wahres oder alles ist relativ, dieser Skeptizismus kann, so Hegel selbst, nicht wahr sein. Dergleichen kann man nämlich nicht ernsthaft als positive Wahrheit behaupten. Wenn man das tut, widerspricht man sofort seinem eigenen Satz, dass alles relativ sei oder dass es nichts Wahres gebe. Das ist die eine kritische Feststellung, die Hegel trifft, also in gewisser Weise ein logischer Einwand. Der Skeptizismus widerspricht sich in gewisser Weise in seiner Aussageförmigkeit schon selbst. Das ist aber natürlich doch ein wenig ein, wie soll man sagen, vernünftelndes Argument. Es könnte ja doch so sein, auch wenn der Skeptizismus möglicherweise nicht in der Lage ist, in Form einer Wahrheit diese Aussage zu treffen. Daher ergänzt Hegel eine zweite Überlegung, und die ist eigentlich keine Feststellung, schon gar keine in dem Sinne logische Aussage, sondern sie ist eher ein Bekenntnis. Hegel bindet nämlich das Projekt Philosophie an eine Minimalbedingung, diejenige, dass man an die Möglichkeit von Wahrheit glauben muss. Ich appelliere hier vorläufig, so hieß es im Text, an das alte Vorurteil, dass im Wissen Wahrheit sei. Dass man aber vom Wahren nur insofern wisse, als man nachdenke. Nicht so, wie man gehe und stehe, dass die Wahrheit also nicht erkannt werde im unmittelbaren Wahrnehmen, Anschauen, weder in der äußerlich-sinnlichen noch in der intellektuellen Anschauung, sondern nur durch die Mühe des Denkens. Ende des Zitats. Irgendein spontaner Weltzugang gibt uns folglich den Schlüssel zur bewegten Komplexität dieser Welt nie und nimmer in die Hand. Wenn wir umgekehrt aber diese Mühe des Denkens auf uns nehmen wollen, wenn wir nur überhaupt die Idee der Verstehbarkeit, diesen Glauben, eine Sinnerwartung an die Welt herantragen, sprich im Hegelschen Sinne denken wollen, dann müssen wir eben ein Stück weit diese Minimalbedingung, dieses Postulat erfüllen. Wir müssen den Glauben oder das Vertrauen, könnte man vielleicht auch sagen, auf die Möglichkeit von Wahrheit mitbringen. Und dieser Glaube kann auch kein halber Glaube sein. Dort, wo dieser Glaube sich auf die Dichte, Dunkelheit und den Widerstandsreichtum der Geschichte etwa richtet, kann das Denken nur sich gewissermaßen anstemmen gegen den Eindruck des Zufälligen, indem es tatsächlich es mit der Wahrheit ernst meint, aufs Ganze geht, kritisch an sich selbst anknüpfend, in der Fülle des zufällig Scheinenden seine eigenen roten Fäden sucht. Hegel verschärft diese Diagnose. An Wahrheit zu glauben, sie ein Stück weit als Sinnerwartung mit einzusetzen, im Blick auf zum Beispiel das Material, das diese Fülle von Material der Geschichte, damit, mit dieser Ausgangshaltung, sind wir im Grunde gezwungen, so etwas wie die Annahme einer inneren Notwendigkeit in der Geschichte des sich an sich selbst weiterentwickelnden Denkens zuzugestehen. Zitat: Die Taten der Geschichte der Philosophie sind keine Abenteuer, so wenig die Weltgeschichte nur romantisch ist, nicht nur eine Sammlung von zufälligen Begebenheiten, fahrtenirrender Ritter, die sich für sich herumschlagen, absichtslos abmühen und deren Wirksamkeit spurlos verschwunden ist. Ebenso wenig hat sich hier einer etwas ausgeklügelt, dort ein anderer nach Willkür, sondern in der Bewegung des denkenden Geistes ist wesentlich Zusammenhang. Es geht vernünftig zu. Mit diesem Glauben an den Weltgeist, so fährt Hegel fort, müssen wir an die Geschichte und insbesondere an die Geschichte der Philosophie gehen. Oder anders gesagt, noch einmal so eine Stelle, die wir auch beim letzten Mal schon aufgegriffen hatten, die Zufälligkeit muss man mit dem Eintritt in die Philosophie aufgeben. Wie die Entwicklung der Begriffe in der Philosophie notwendig ist, so ist es auch ihre Geschichte. Notwendigkeit, das ist ein provozierendes Stichwort und ich gehe beim nächsten Mal auch noch drauf ein. Es ist auch ein an Hegel bis heute anstößiges Stichwort geblieben. Diese starke These, wenn überhaupt Sinnerwartung, dann können wir uns vor dieser Notwendigkeitsanmutung, zumindest bezogen auf die Vergangenheit, nicht retten. Wir müssen uns dazu gedanklich stellen. Wir hatten uns in der vergangenen Woche angesehen, wie Hegels Überlegung dazu, wie wir uns die Geschichte der Philosophie zu denken haben, nicht nur auf Grundsätze einer Methodologie der Philosophiegeschichtsschreibung hinausläuft, sondern parallel gewissermaßen auch auf eine Konkretisierung seines Begriffs von Philosophie. Die methodischen Maßgaben, die Hegel trifft, sind zugleich, wenn man so will, Konkretisierungen seines Philosophieverständnisses. Es ist also Antworten auf die Frage, Philosophie, wie geht das, könnte man sagen. Sie erinnern sich an die Grundsätze, ich nenne sie noch mal kurz, die er für den Umgang mit der Philosophiegeschichte aufstellt. A. Keine vergangene Philosophie kann man im Wortsinne vergessen. Alles gehört zur Entwicklung und zum Verständnis des Werdens dessen, was heute ist, hinzu. Notwendig hinzu. B. Das Vergangene ist im Späteren aufgehoben. In diesem Sinne kann man das Vergangene nicht einfach aufzählen, additiv, statisch so hinlegen, sondern man muss es eigenständig und gegebenenfalls neu verstehen können. C. Nicht die Fülle der Details als solche zählt, sondern es gilt angesichts der Überlieferung tatsächlich zu denken, nämlich die, wie Hegel das nennt, Prinzipien der Philosophiegeschichte zu identifizieren, mit aus eigener Kraft zu identifizieren, das heißt auch, wie ich eben schon gesagt habe, ja, auf der Höhe der eigenen Überlegungen und Fragen an die Geschichte zu identifizieren. Die Erbschaft der Vergangenheit, das war eine Metapher, die Hegel verwendet hatte, muss angetreten werden, das heißt, diese Aneignungsbewegung gehört hinzu. Man kann das nicht einfach sozusagen als Masse unbewegt erben und weitervererben und dergleichen. D. Dieser Prozess dieser Aneignung oder dieses Denkens, die Arbeit, das Ringen um die Prinzipien dessen, in dem, was da überliefert ist, dieser Prozess erfordert Arbeit auf Augenhöhe, könnte man sagen. Im strengen Sinne ist das Vergangene eben nicht vergangen. Es fordert uns heraus und so müssen wir auch mit ihm umgehen. Also die hermeneutischen Prinzipien sind Prinzipien, wenn man so will, der Anerkennung, der Bedeutung des Textes, mit dem wir zu tun haben, auch wenn er möglicherweise sehr, sehr alt ist. Und schließlich E, indem die Philosophie so arbeitet, vertieft sie sich in sich selbst, aber eben nicht, um in der Geschichte zu versinken, sondern eben um das ganz eigene einer Gegenwart zu formulieren, der das vergangene Philosophieren nie vollständig genügen kann. Das ist diese Abstoß- oder Abgrenzungsbewegung, eine kritische Bewegung, eine Bewegung, die die Widersprüche sucht, um aus ihnen etwas zu machen. In diesem Sinne, der Bewegung darüber hinaus, ist die Philosophiegeschichte eine Fortschrittsgeschichte. Sie drängt gewissermaßen voran. Jeweils aus der Sicht der jeweiligen Gegenwart kann es keine andere Perspektive geben als diejenige, dass in der aktuell angestrebten und vielleicht auch erreichbaren neuen Synthese, in der dialektischen Überwindung des Vergangenen und seiner Widersprüche, mehr und reicheres, konkreteres, differenzierteres ausgesagt werden kann, als es der Vergangenheit je gelang. Die genannten methodologischen Forderungen Hegels enthalten in mehrfacher Hinsicht nähere Bestimmungen seines Philosophiebegriffs. Zum einen ist klar, das Werden, die Prozessgestalt des Ganzen der Philosophie, gehören für ihn unmittelbar zur Philosophie hinzu. Wir hatten gesehen, dass das nicht nur für die Philosophie, sondern auch für die anderen Gegenstände gilt, aber auch an der Philosophie kehrt diese Idee Hegels vom Ganzen wieder. Das heißt, das Studium der Geschichte der Philosophie ist Studium der Philosophie selbst und man könnte das noch toppen und könnte sagen, es ist Praxis der Philosophie, Geschichte der Philosophie zu studieren. Sofern man damit ja genau auch diese gegenwärtig relevante Bewegung organisiert ihr sozusagen zu Schwung verhilft. Vergangenes und Aktuelles sind nicht getrennt. Zum anderen ist klar, dass das, was man Philosophie nennen möchte, was man für heute Philosophie nennen möchte, sich gegenwärtig jeweils neu finden, neu ausarbeiten muss, und zwar in dieser Bewegung eines Anknüpfens an die bisherige, die tradierte Theorielandschaft, aber auch einer Bewegung, in der gerade die Unzulänglichkeit, die Widersprüche in Angriff genommen und durch eine ganz eigenständige Weiterbewegung des Denkens überwunden werden. Auch an diesem Punkt, Stichwort Widersprüche, bleibt Hegel sich treu. An den Widersprüchen, an den gedanklich und begrifflich noch nicht adäquat fassbaren Verwerfungen des Gegebenen geht es lang, könnte man sagen. Mit anderen Worten, die Philosophie selbst lässt sich auf eine dialektische Bewegung ein. Sie konstatiert nicht nur, dass in der Welt, in der Erfahrung und so weiter es dialektisch zugeht, so gleichsam, als könnte sie sich im Sessel zurücklehnen, sondern sie ist selbst von dieser dialektischen Bewegung erfasst, oder sie ist diese Bewegung. Die Philosophie ist selbst spekulativ, heißt das auch. Sie bringt das maximal Denkbare ihrer Zeit zustande, aber sofern sie eben damit gemessen an der Vergangenheit etwas radikal Neues zu denken vermag, greift sie auch über die bisherigen Möglichkeiten der Geschichte hinaus. Und zwar in gewisser Weise unabgesichert. In der Gegenwart bricht sich damit gleichsam die Welle der Geschichte und auch die Welle der Notwendigkeiten, die wir in der Geschichte konstatieren müssen. Die bisherige Wirklichkeit, sofern sie über sich selbst hinaus kann, wird überboten, und hier passt die Figur der Notwendigkeit nur noch begrenzt. Denn wir müssen ja sagen, sie kann jederzeit überboten werden, die bisherige Wirklichkeit. Aber wie, wann, auf welche Weise, lässt sich nicht eins zu eins aus der Geschichte ableiten. Dass eine Gegenwart ihre Vergangenheit übersteigt und die bisherige Vergangenheit tatsächlich damit zur Vorgeschichte einer neuen Gegenwart zu machen vermag, das geschieht nicht automatisch und nicht von selbst. Sie haben sicher bemerkt, wie Hegel ja immer wieder das Stichwort der Arbeit verwendet. Philosophieren, das ist Arbeit des Begriffs, Arbeit gegen Widerstände, Mühe des Denkens, hieß es in dem Zitat eben. Wie sieht nun diese Mühe aus? Man wird sagen müssen, tatsächlich liegt das Denken mit der Wirklichkeit seiner Zeit, mit deren Grenzen des Möglichen in Auseinandersetzung, um nicht zu sagen im Kampf. In gewisser Weise gehört tatsächlich gerade diese kämpferische Seite des seiner Zeit Vorausseins zu Hegels Philosophiebegriff hinzu. Das können wir auch, wenn Sie sich jetzt erinnern an die vielen Zitate, an dem Arbeitsstil Hegels schon sehen. Also diese Freude an der Polemik, die ja durchaus nicht nur, ich sag mal, boshaft organisiert ist, eigentlich vielleicht gar nicht boshaft, sondern ein Stück weit einfach diese kämpferische Abstoßbewegung organisiert. Hegel geht also auch argumentativ, durchweg aufs Ganze, gerade an diesem Punkt, ganz neu anfangen. Sie erinnern sich, das Verwerfen des bisherigen, dieser Mut, von vorne her noch einmal den Einsatz der Philosophie neu zu artikulieren. Ich zitiere noch einmal eine Stelle, die in der letzten Woche vielleicht ein bisschen schnell vorbeigerauscht ist, versucht das entsprechend zu betonen. Da haben wir diesen Punkt, dieses seiner Zeit Vorausseins, auch nochmal explizit formuliert. Die Philosophie, schreibt Hegel, steht nicht über ihrer Zeit. Sie ist Wissen des Substantiellen ihrer Zeit. Niemand kann über seine Zeit wahrhaft hinaus, so wenig wie aus seiner Haut. Das Wissen selbst ist allerdings die Wirklichkeit des Geistes, das Selbstwissen des Geistes. Dies Wissen ist es dann, was eine neue Form der Entwicklung hervorbringt. Die Philosophie ist also schon ein weiterer Charakter des Geistes. Sie ist die innere Geburtsstätte des Geistes, der später zu wirklicher Gestaltung hervortreten wird. Da haben Sie ein Stück weit, also es gibt nicht sehr viele Stellen bei Hegel, also da haben Sie ein Stück weit bei Hegel so eine Figur, dass die Philosophie wenn man so will, ihrer Zeit voraus ist oder jedenfalls vorangeht, so eine etwas avantgardistische Figur. Es gibt bei Hegel auch genau umgekehrte Bilder, die eher darauf hinauslaufen, dass die Philosophie ein Stück weit nachträglich hinter der Ereignisgeschichte herdenken muss, sozusagen. Insofern ist das eine Stelle, die sicherlich nicht so platt den einzigen programmatischen Gedanken zum Thema enthält, aber jedenfalls ist es eigentlich konsequent, dass die Anstrengung namens Philosophie auf jeden Fall diese Bewegung des Hinausgehens und der Erfindung oder Geburt, mit so einer etwas organisistischen Metapher, des Neuen ganz ernst nehmen muss und damit ein Stück weit, also wenn man das Bild von der Welle der Notwendigkeiten, die sich bricht in der Gegenwart, verwendet, ein Stück weit irgendwo in das, also in die schäumende Gestöberzone dieser Welle hineingehört. Wir hatten am Ende der Vorlesung letzte Woche gesehen, dass Hegel nicht nur die Geschichte des Denkens und der Philosophie so radikal bewegt denkt, als ein Zusammenhang, der sich selbst vorantreibt, sondern, und dieser Übergang ist nicht trivial, er denkt auch die Geschichte selbst, sprich die Realgeschichte der Ereignisse und Handlungen außerhalb der Sinnprovinzwissenschaft, durchaus in ähnlicher Weise. Auch die Geschichte selbst können wir im Grunde schwer anders betrachten, denn unter dem Gesichtspunkt einer sich in ihr selbst entfaltenden Vernunft. Man kann Geschichtsschreibung anhand der Maxime einer Sammlung der nackten Fakten betreiben. Das beschreibt Hegel. Etwa Herodot und andere Berichterstatter, Historiker, sage ich mal, haben das getan. Und in gewisser Weise ist das auch ein veritabler Typ von Geschichtsschreibung. Man mag Geschichte etwas stärker mit Deutung versehen. Man mag reflektierende Geschichte schreiben, wie Hegel das nennt. Das ist eine zweite Möglichkeit. In diesem Fall entscheidet sich der Historiker dazu, auf Ganzheiten zugeschnitten Geschichte zu präsentieren oder vielleicht auch Lehren zu formulieren, die er aus der Geschichte ziehen will. Oder er legt es auf die Korrektur der bisherigen Geschichtsschreibung an, anhand bestimmter interpretativer Kriterien. Oder er schneidet vielleicht auch bestimmte Felder aus dem historischen Ganzen heraus und entscheidet sich dazu, separate Geschichte dieses Feldes zu schreiben, etwa der Kunst oder kulturgeschichtlich kennen wir das heute, das ist im Moment sehr en vogue, also die Geschichte der Zahnbürste oder die Geschichte der Wassertechnik oder wie auch immer zu schreiben. Auch das wäre nach Hegel eine Form der reflektierenden Geschichte, die ihre Ausschnitte wählt, in diesem Sinne auch stark deutend vorgeht, sehr viel mehr tut, als einfach nur die Masse der Fakten präsentieren. Auch diese reflektierende Geschichte geht nach Hegel aber im Grunde nur eine Art halben Weg. Man wählt in einem solchen Fall thematische Gesichtspunkte, unter denen man die Materialmengen perspektiviert, aber man durchdenkt nicht die Geschichte als Ganze, als Totalität. Und in gewisser Weise fragt man auch nicht nach dem So-Sein von Geschichte überhaupt. Und das nimmt man ein Stück weit schon als gegeben hin und hört halt eben irgendwo jenseits dessen, was einen reflektierend interessiert, auf, vorsichtshalber, über das Ganze nachzudenken. Das ist natürlich nicht das, was Hegel philosophisch nennt. Er fordert, zumindest für das, was er philosophische Geschichtsschreibung zu nennen bereit wäre, er fordert, man muss konsequent weitergehen und Geschichtsschreibung letztlich so anlegen, dass sie dem Phänomen Geschichte insgesamt gerecht wird. Das aber heißt, man fragt in der philosophischen Geschichtsschreibung nach dem Ganzen. Erneut ist damit die Überlegung fällig, können wir uns das Ganze, ein Ganzes, wirklich als im Letzten chaotisch denken? Müssen wir nicht, wenn wir auf Geschichte zugehen, wenn wir sie als unsere Geschichte in irgendeiner Weise strukturiert wahrnehmen wollen, auch in ihrer Abfolge ordnen wollen, uns gewissermaßen als in Sinnlinien eingebunden denken, in historische Sinnlinien eingebunden denken. Als in gewisser Weise immer schon auf diese Sinnlinien gesetzt, nicht beliebig frei auch von dem, was die Vergangenheit an Weichen gestellt hat. Diese Sinnlinien, auf die wir gesetzt sind, können wir, sofern sie Vergangenheit sind, nicht ändern. Aber wir können sie neu und besser begreifen, indem wir sie in ein neues Verständnis bringen, das uns dann möglicherweise auch radikal neue, nämlich historisch so nie dagewesene Handlungsmöglichkeiten zuwachsen lässt. Mit dieser Überlegung, die in gewisser Weise analog ist zu der Überlegung, die Hegel für die Philosophiegeschichte anstellt, aber natürlich, wenn wir jetzt wirklich von der Geschichte im Ganzen reden, noch viel, ich sag mal, dramatischere Konsequenzen hat, mit dieser Überlegung, dass Sinnunterstellung unverzichtbar ist, taucht auch bezogen auf die Realgeschichte insgesamt das Problem des Weltgeistes, wie es ja bei Hegel hieß, erneut wieder auf. Wir müssen in einem bestimmten Sinne tatsächlich an so etwas wie Notwendigkeit, ich hatte eben das vorsichtigere Wort Sinnlinien, die Faktizität bestimmter Sinnlinien, glauben, um uns in Ansehung der Geschichte in eine Kontinuität der Denkbarkeit von Handlungen stellen zu können. Eine Kontinuität, die wir paradoxerweise brauchen, um so etwas wie Überwindung der bisherigen Geschichte des Handelns entwerfen zu können. Wenn es sozusagen, vom Chaos kann man sich auch nicht abstoßen. In gewisser Weise ist dem Chaos gegenüber auch jede Art von Handeln gleich unwichtig oder gleich chaotisch. Das heißt, dieser Glaube an, im Hegelschen Sinne, Notwendigkeit, ist paradoxerweise die Voraussetzung für die Überwindbarkeit des bisherigen Zustands oder der bisherigen Lage der Dinge. Hegel kombiniert nun den Gedanken der Vernunft, die in der Geschichte steckt, Notwendigkeit, das ist ja die objektiv ausgedeutete Struktur, also in gewisser Weise die durch die Vernunft erfasste Struktur. Hegel kombiniert diesen Gedanken der Vernunft, die in der Geschichte steckt, mit dem Gedanken der Freiheit. Es liegt eben ein Potenzial, über das bisherige hinauszugehen, in den Geschehnissen der Vergangenheit. Noch genauer, in unserer eigenen Gegenwart selbst, sofern sie eine Vergangenheit hat und damit konkrete Möglichkeiten enthält, die wir erkennen und in Zukunft realisieren können. Diese Möglichkeiten sind gerade nicht Geburten des Zufalls, sondern konkret, das heißt ein Stück weit bestimmbar, bestimmt. Das wiederum heißt, sie müssen durch Reflexion, durch Verstehen erschlossen werden. Eben dieses Potenzial, mehr als ein blindes Ausscheren können, nämlich das auf einem erweiterten Selbstbewusstsein beruhende Aufheben der Macht des bisher notwendig Erscheinenden sein zu können, dieses Potenzial ist dasjenige der Realisierung von Freiheit in der Geschichte. Die Weltgeschichte ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben. Mit diesem berühmt gewordenen Satz postuliert Hegel seinen Glauben an eine Zukunft, die eben nicht irgendwie eintritt, sondern die sich als Bewegung der Freiheit dem Geist verdankt oder verdanken kann. Und in diesem Zusammenhang verwendet er dann wieder das Stichwort Notwendigkeit. Ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben. Also wir stecken in Notwendigkeiten, aber es gibt auch so etwas wie eine Notwendigkeit der Freiheit. Sofern wir in einer Gegenwart in diesen vergangenen Strukturen drinstecken und die Gegenwart gleichbedeutend ist mit der Möglichkeit, über das Vergangene hinauszugehen. Der Geist, das nur zur Erinnerung, ist dabei erneut und immer noch nichts von draußen Hinzutretendes. also auch der Weltgeist ist nicht irgendein von draußen hinzutretendes Gestirn über der Geschichte, sondern er ist eine unserer langen Geschichte innewohnende ureigenste Leistung und jeweils auch sozusagen konkret mit im Spiel im Sinne der Bestimmtheit dieser Potenziale, wo etwas Neues frei möglich ist. Die Freiheit war auch, dies ist ein wichtiger Unterschied etwa zu Autoren vom Typ Rousseau, die Freiheit, von der Hegel redet, die war auch nicht in irgendeiner Weise gewissermaßen von Anfang an da, wäre dann irgendwie eingeschränkt worden und muss wiederhergestellt werden, indem man die Schranken dann abstreift, die geschichtlich der Freiheit auferlegt wurden. So sieht Hegel es nicht. Die Freiheit ist eine Errungenschaft, zu der man kommen muss, die in gewisser Weise im Laufe der Geschichte erfunden, entwickelt und elaboriert werden muss. Ganz vorläufig, so umschreibt Hegel in seiner Einleitung zur Philosophie der Geschichte, dieses Thema des allmählich Gewinnenmüssens von Freiheit, ganz vorläufig so umschreibt er das erstmal in historischen Begriffen, unterscheidet sich das Wissen von der Freiheit, Zitat, zunächst in der Form, dass die Orientalen nur gewusst haben, dass einer frei, die griechische und römische Welt aber, dass einige frei sind, dass wir aber wissen, alle Menschen an sich, das heißt, der Mensch als Mensch sei frei und zugleich die Einteilung der Weltgeschichte und die Art, also das ist zugleich auch die Einteilung der Weltgeschichte und die Art, in der wir sie abhandeln werden. Zitat Ende. Hegel betont also neben dieser abstrakten Definition, die ich jetzt so umschreibend schon versucht habe einzuführen, er betont auf der anderen Seite unmittelbar gleich zu Anfang seiner Philosophie der Geschichte den realhistorischen Charakter der Freiheit. Also man muss da von konkreten Epochen reden und auch von konkreten Verhältnissen, die sich da historisch auffinden lassen. Also hier dieser Dreisprung, einer frei, einige frei, wir alle, der Mensch an sich frei. Einfach im Kämmerchen herbeidenken, lässt sich eine neue Wirklichkeit nicht und insofern lässt sich über Freiheit auch nicht nur abstrakt reden, sondern es muss in dieser Weise sofort von Geschichte die Rede sein, wenn man Freiheit als irgendwie bestimmbare Vokabel verwenden will. Freiheit muss, das heißt es auf der anderen Seite auch, verwirklicht werden, so wie sich auch das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein und die Gemeinschaftserrungenschaft namens Geist praktisch verwirklichen müssen, um tatsächlich eine neue Dimension von Welt zu stiften und zu erschließen. Und sofern, das schließe ich nur an, sofern Hegel hier erneut ganz eng das Werden von Freiheitsspielräumen und seinen Begriff der Freiheit verknüpft, das Werden aber das konkret erzählbare Werden, dessen, was wir als Freiheit kennen, meint, ist Freiheit in dem Sinne auch ein genuin europäisches Projekt, also geknüpft an die europäische Geschichte. Wie sieht das nun aber aus mit der Verwirklichung von Freiheit? Wie kann die Welt im Medium der Geschichte quasi immer freier und vernünftiger werden? Wie entwickelt sich Europa oder dieses europäische Ineinander von Vernunft und Freiheit voran? Das wäre die konkrete, geschichtsbezogene Variante dieser Frage. Wir hatten sie in der vergangenen Woche kurz berührt. Es ist so, und Hegel spricht dieses Problem ausdrücklich an, dass ja leider sich die wirklich gelingenden Vernunftbewegungen in der Welt rein zeitlich gesehen ungemein lang auseinanderziehen. Irgendetwas stellt sich da, könnte man sagen, der Vernunft und der Freiheit ganz offenbar mächtig entgegen. Sonst gäbe es in gewisser Weise Geschichte gar nicht. Sonst hätten sie nicht diese Rhythmen, die wir in ihr vorfinden, diese langen Rhythmen. Die Geschichte selbst verläuft äußerst langsam, jedenfalls gemessen an Frage von Vernünftigkeit und Freiheit. Sie verläuft zäh und unerbittlich und Hegel sieht sehr genau, wie selten und verlierbar jeder wissenschaftliche, vor allem aber sittliche, politische Fortschritt im Raum der Weltgeschichte ist. Wie also kann die Freiheit sich verwirklichen? Wie kann man dieses doch wirklich extrem idealistische Theorem aufrechterhalten, dass in 2000 Jahren Geschichte ein allmählicher Gang Richtung Vernunft und Freiheit im Gange ist? Also dieser Weltgeist tatsächlich immaterial vorfindlich ist, und zwar nicht nur immaterial, sondern auch in der Historizität, in der wir leben, also in der Spannung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in der wir konkret leben. Wie kommt unterwegs gewissermaßen mehr Vernunft in die geschichtliche Welt? An diesem Punkt möchte ich Ihnen gern ein längeres Stück aus Hegels Philosophie der Geschichte vorlesen. Es handelt sich im Band 12 der Werke um die Seiten 33 folgende. Ich lese dir deswegen vor, da komme ich nächste Woche auch nochmal drauf, weil Sie hier hören können, wie Hegel dieses Theorem der Vernünftigkeit und der Tendenz zur Freiheit, die der Geschichte gewissermaßen strukturell innewohnt, tatsächlich versucht, mit dem, was wir konkret als Geschichte erleben und kennen und auch in Dokumenten überliefert finden, zusammenzubringen. Und wie klar ihm ist, wie groß die Spannung zwischen diesen beiden Ebenen, so abstrakt irgendwas von Fortschritt sagen auf der einen Seite und konkret die Geschichte, die erlebbar ist, wie groß diese Spannung ist, das ist ihm klar. Das können wir an dieser längeren Passage gut heraushören. Zitat. Diese Frage nach den Mitteln, wodurch sich die Freiheit zu einer Welt hervorbringt, führt uns in die Erscheinung der Geschichte selbst. Wenn die Freiheit als solche zunächst der innere Begriff ist, so sind die Mittel dagegen ein äußerliches, das Erscheinende, das in der Geschichte unmittelbar vor Augen tritt und sich darstellt. Die nächste Ansicht der Geschichte aber zeigt uns die Handlungen der Menschen, die von ihren Bedürfnissen, ihren Leidenschaften, ihren Interessen, ihren Charakteren und Talenten ausgehen, und zwar so, dass es in diesem Schauspiel der Tätigkeit nur die Bedürfnisse, Leidenschaften und Interessen sind, welche als die Triebfedern erscheinen und als das Hauptwirksame vorkommen. Wohl liegen darin auch allgemeine Zwecke, ein gutes Wollen, edle Vaterlandsliebe, aber diese Tugenden und dieses Allgemeine stehen in einem unbedeutenden Verhältnis zur Welt und zu dem, was sie erschafft. Wir können wohl die Vernunftbestimmung in diesen Subjekten sehen und in den Kreisen ihrer Wirksamkeit realisiert sehen, aber sie, also die Vernunftbestimmungen, sind in einem geringeren Verhältnis zu der Masse des Menschengeschlechts. Ebenso ist der Umfang ihres Daseins, den ihre Tugenden haben, relativ von geringer Ausdehnung. Die Leidenschaften dagegen, die Zwecke des partikulären Interesses, die Befriedigung der Selbstsucht, sind das Gewaltigste. Sie haben ihre Macht darin, dass sie keine der Schranken achten, welche das Recht und die Moralität ihnen setzen wollen, und dass diese Naturgewalten dem Menschen unmittelbar näher liegen als die künstliche und langwierige Zucht zur Ordnung und Mäßigung, zum Rechte und zur Moralität. Wenn wir dieses Schauspiel der Leidenschaften betrachten und die Folgen ihrer Gewalttätigkeit, des Unverstandes erblicken, der sich nicht nur zu ihnen, sondern selbst auch und sogar vornehmlich zu dem, was gute Absichten, rechtliche Zwecke sind, gesellt, wenn wir daraus das Übel, das Böse, den Untergang der blühendsten Reiche, die der Menschengeist hervorgebracht hat, sehen, so können wir nur mit Trauer über diese Vergänglichkeit überhaupt erfüllt werden. Und indem dieses Untergehen nicht nur ein Werk der Natur, sondern des Willens der Menschen ist, mit einer moralischen Betrübnis, mit einer Empörung des guten Geistes, wenn ein solcher in uns ist, über solches Schauspiel enden. Man kann jene Erfolge ohne rednerische Übertreibung bloß mit richtiger Zusammenstellung des Unglücks, das das Herrlichste an Völker- und Staatsgestaltungen wie an Privattugenden erlitten hat, zu dem furchtbarsten Gemälde erheben und ebenso damit die Empfindungen zur tiefsten, ratlosesten Trauer steigern, welche kein versöhnendes Resultat das Gegengewicht hält und gegen die wir uns etwa nur dadurch befestigen oder dadurch aus ihr heraustreten, indem wir denken, es ist nun einmal so gewesen. Es ist ein Schicksal. Es ist nichts daran zu ändern. Und dann, dass wir aus der Langeweile, welche uns jene Reflexion der Trauer machen könnte, zurück in unser Lebensgefühl, in die Gegenwart unserer Zwecke und Interessen, kurz in die Selbstsucht zurücktreten, welche am ruhigen Ufer steht und von da aus sicher des fernen Anblicks der verworrenen Trümmermasse genießt. Aber auch indem wir die Geschichte als diese Schlachtbank betrachten, auf welcher das Glück der Völker, die Weisheit der Staaten und die Tugend der Individuen zum Opfer gebracht worden, so entsteht dem Gedanken notwendig auch die Frage, wem, welchem Endzwecke diese ungeheuersten Opfer gebracht worden sind. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Hegel ist an diesem Punkt durchaus Realist. Und wie er diese Verzweiflung oder dieses Tragische in gewisser Weise, das der Geschichte innewohnt, beschreibt, merkt man, also wie dieser Glaube an das Vernünftige, das sich da finden lässt, sozusagen auf Messers Schneide steht. Hegel erkennt die Macht des Irrationalen, des Durcheinanders der Bedürfnisse durchaus an. Die Geschichte ist ein Feld der konflikthaften Beziehungen, des Kampfes, der Gewalt. Sie ist eine Schlachtbank und kein Medium des Glücks. Das stellt Hegel in einer anderen Passage recht deutlich auch noch einmal heraus. Dass die Geschichte kein Medium des Glücks ist, gilt sogar für die Heroen, also sozusagen die Siegertypen in der Geschichte, die den Kampf zu ihrer Sache machen und unter Umständen in gewissem Sinne historische Ereignisse gewaltig voranbringen. Auch für diese Leute gilt, die Weltgeschichte ist nicht der Boden des Glücks, wie Hegel ausdrücklich schreibt. Vielmehr, Hegel, die Perioden des Glücks sind leere Blätter in ihr. Die Menschen sind nicht vernünftig, jedenfalls nicht überwiegend vernünftig. Hier und da tauchen Regungen auf, auch, Sie haben das gehört, Gutmenschtum sozusagen, Vaterlandsliebe, allerlei Redliches. Dennoch sind in historischer Dimension gedacht die Menschen nicht vernünftig und die Vernunft kann im Medium der Geschichte kein Glück versprechen. Die Menschen sind allerdings auch nicht schlecht in dem Sinne, von Grund auf schlecht. Es ist die Gemengelage der konfligierenden Leidenschaften, der, wenn man so will, berechtigten Interessen, die jedenfalls im Konkreten eine Art Ohnmacht der Vernunft ausmachen. Der Geist, auch der Weltgeist, ist gegenüber dieser Mächtigkeit, dieser Gewaltigkeit, hieß es im Zitat der Geschichte, mit Notwendigkeit etwas Abstraktes. Das heißt nicht, dass er nicht existiert, aber er lässt sich nicht konkret machen gewissermaßen. Er lässt sich nicht anders als ein Prinzip ansprechen. Und das heißt, er ist in gewisser Weise etwas, das für sich genommen nicht wirklich ist, im Hegelschen Sinne von praktischer Verwirklichung, also sozusagen Durchschlagskraft auf Wirklichkeit. Er existiert, aber er ist nicht in dem Sinne von sich aus wirklich. Zitat Hegel. Es muss noch ein zweites Moment für die Wirklichkeit hinzukommen. Und dies ist die Betätigung, Verwirklichung. Und deren Prinzip ist der Wille, die Tätigkeit des Menschen überhaupt. Die Tätigkeit, welche sich ins Werk setzt, ist des Menschen Bedürfnis, Trieb, Neigung und Leidenschaft. Daran, dass ich etwas zur Tat und zum Dasein bringe, ist mir viel gelegen. Ich muss dabei sein. Ich will durch die Vollführung befriedigt werden. Ein Zweck, für welchen ich tätig sein soll, muss auf irgendeine Weise auch mein Zweck sein. Ich muss meinen Zweck zugleich dabei befriedigen, wenn der Zweck, für welchen ich tätig bin, auch noch so viele andere Seiten hat, nach denen er mich nichts angeht. Das ist das unendliche Recht des Subjekts, dass es sich selbst in seiner Tätigkeit und Arbeit befriedigt findet. Zitat Ende. An diesem Punkt nun siedelt Hegel in gewisser Weise die Chance an, die dieser abstrakte Weltgeist, der nur ein Prinzip ist, hat. Sofern nämlich das Streben nach Freiheit auch ein Bedürfnis, ein Begehren, ein authentisches Begehren des Subjekts sein kann. Das Streben nach Freiheit kann folglich und muss, sollte nach Hegel in der konkreten Existenz des Subjekts seinen Anker finden. Nur dann, wenn das geschieht, so kann man diesen Gedanken umdrehen, wird es tatsächlich zur Triebfeder, in der die Vernunft sich verwirklicht. Man kann diesen Satz auch noch einmal umkehren. Das Streben nach Vernunft ist die Triebfeder, in der die Freiheit ihre wirklichen, geistigen, das heißt gemeinsamen Formen finden und artikulieren kann. Nach Hegel ist die Freiheit tatsächlich gleichsam so etwas wie die Physis der Vernunft. Also es ist ein fast physikalischer Zusammenhang, ist jetzt in aller Vorsicht, ein fast physikalischer Zusammenhang zwischen Vernunft und Freiheit, den Hegel da konstruiert. Zitat: Wie die Substanz der Materie die Schwere ist, so ist die Substanz, das Wesen des Geistes, die Freiheit. Jedem ist es unmittelbar glaublich, dass der Geist auch unter anderen Eigenschaften die Freiheit besitze. Die Philosophie aber lehrt uns, dass alle Eigenschaften des Geistes nur durch die Freiheit bestehen. Alle nur Mittel für die Freiheit sind, alle nur diese suchen und hervorbringen. Es ist dies eine Erkenntnis der spekulativen Philosophie, dass die Freiheit das einzig Wahrhaftige des Geistes sei. Starke Worte. Spekulativ gesagt, Sie erinnern sich, das ist ein Satz, der sozusagen ein Stück weit den Vorgriff auf die Wahrheit, die er postuliert, verkörpert und enthält. Aber es ist auch klar, dass hier, also kleiner Exkurs, dass hier eine Figur entsteht, die in einem sehr viel stärkeren Sinne als etwa der kantische Autonomiebegriff die Frage nach dem Willen nicht nur an, ein richtiges Verstehen von Vernunftgesetzen knüpft, also die Aufgabe, die dem Willen sich stellt, ist nicht nur das Sittengesetz anzuerkennen, in Achtung zu übernehmen und dadurch in gewisser Weise mich im Rahmen der Vernunft frei, also autonom, selbst zu bestimmen, sondern hier wird Freiheit als spekulatives Projekt formuliert und der Wille zielt auf etwas, das vom Begehren, etwas, was Kant streng trennen würde von der Frage Sittengesetz, Achtung, Autonomie und so weiter, das vom Begehren lebt und mit dem Begehren solidarisch ist, mit den Bedürfnissen. Wenn Hegel sagt, dass Freiheit die Substanz des Geistes ist, ähnlich wie die Substanz der Materie, die Schwere sei, dann haben wir da auch wieder so eine ganz starke, wie soll man mal sagen, Materialismus ist so ein Ismus, der nicht gut passt, aber eine starke Entscheidung, keine Zwei-Welten-Logik hier reinzubringen, sondern zu sagen, also es gibt so etwas wie eine Physis des Geistes, der ist verankert sozusagen in einer Freiheitlichkeit, die mit der Ebene der konkreten, aus Erfahrung gewonnenen Bedürfnisse und Begehrlichkeiten verknüpft ist, solidarisch ist. Freiheit und Vernunft oder Geist sind für Hegel also eigentlich, und das heißt politisch praktisch, dort, wo es um die Verwirklichungsschwelle geht, hier und jetzt eins. Damit haben wir nun auch so etwas wie eine Antwort auf das Determinismusproblem vor uns. Sie erinnern sich, Es war ja deutlich, und in gewisser Weise ist das ja auch philosophisch prekär, dass Hegel mit Blick auf die Vergangenheit, auf die vergangenen Philosophien, wie auch die vergangenen Handlungen, von Notwendigkeit gesprochen hat. Notwendigkeit heißt aber nun eben nicht, dass die Menschen früherer Zeiten im Orient, in Rom etc. nicht frei waren, sondern sie waren so frei, wie es zu ihrer Zeit möglich war. Und erst recht heißt dieses Reden von Notwendigkeit bezogen aufs Vergangene nicht, dass wir nicht im Heute die Freiheit haben, und zwar mehr Freiheit haben, beziehungsweise haben könnten, als in dieser Vergangenheit vorfindlich ist. Wir haben heute die Möglichkeit einer Freiheit, die man erstreben, ergreifen und eben auch ins Nie-Dagewesene hinein vorantreiben kann, erweitern kann. Allerdings, diese muss errungen werden, gegen Widerstände geschaffen. Sie entsteht nicht durch schlichtes Weglassen von etwas, durch Weglassen von Beschränkungen oder dergleichen, sondern durch konstruktive Anstrengungen, durch Kulturerrungenschaften, könnte man vielleicht sogar sagen. Insofern kandidieren etwa kluge gemeinsame Einrichtungen wie die Wissenschaft oder aber vor allem und viel wichtiger das Recht dazu, mehr Freiheit verwirklichen zu können, als es bisher gab. Wir hatten davon in der Ringvorlesung Macht in der letzten Woche im Beitrag von Herrn Zenker. Zenker hat einiges gehört. Das passt sehr gut jetzt eigentlich im Moment zu unserer Vorlesung. Also das Recht ist eine solche Errungenschaft, eine pfiffige Errungenschaft des Geistes, um ein Mehr an Freiheit zu verwirklichen. Dass Hegel im Hinblick auf die Verwirklichung der Freiheit auf das geschichtliche Handeln setzt, das ging aus dem bisherigen deutlich hervor. Deutlich ist aber auch, und das ist ein weiterer interessanter Punkt, dass selbst diejenigen, die Hegel welthistorische Individuen nennt, also Heroen der Freiheit gewissermaßen, Leute, die wirklich in der Frage des Fortschritts etwas bewegen und voranbringen, sei es im Medium des Denkens, vor allem aber im Bereich des politischen Handelns in der Weltgeschichte, nicht etwa als Individuen gewissermaßen die Vernunft gleichsam pur im Kopf hätten oder in den Händen oder dergleichen. Sie sind nicht Personifikationen des Weltgeistes oder sowas, sondern dieser schwierige, zähe, widerspruchs- und konfliktreiche Gang der Geschichte verwirklicht sich gewissermaßen indirekt, wenn wir auf die Ebene der Handlungen gucken. Sie verwirklicht sich, diese Geschichte, hinter dem Rücken der Akteure, durch sie und durch ihr Handeln hindurch. Ein Zitat dazu: Diese unermessliche Masse von Wollen, Interessen und Tätigkeiten der Einzelnen, Sie erinnern sich, so hatte Hegel ja die Weltgeschichte beschrieben, diese unermessliche Masse von Wollen, Interessen und Tätigkeiten sind die Werkzeuge und Mittel des Weltgeistes, seinen Zweck zu vollbringen, ihn zum Bewusstsein zu erheben und zu verwirklichen. Die Vernunft ist demnach aber erstens der Geschichte immanent, und zweitens entfaltet sie sich eben nach ihren eigenen Sinnregeln, in gewisser Weise im Rücken der Ereignisse und Leute. Es ist die Praxis, die uns hat und in der wir stecken, die Praxis, in der unsere Bedürfnisse authentisch sind, mit der es geschichtlich vorangeht, in der aber eben auch das abstrakte Prinzip, die Idee, nach ihrer unmittelbaren Wirklichkeit suchen kann und diese auch finden kann. Diese Idee ist aber nicht kongruent mit der Dimension unserer eigenen gut gemeinten Vorstellungen und Bedürfnisse und Begehrlichkeiten und so weiter, die für uns direkt vor Augen sind, während wir handeln. Hegel spricht in diesem Zusammenhang, das ist eine schöne Formulierung, ist auch bekannt, von einer List der Vernunft, die sich in der Geschichte beobachten lässt. Sofern die Vernunft nämlich auch die Leidenschaften für sich wirken lassen kann. Diese List der Vernunft, dass es sie gibt und wie die aussieht, zeigt sich allerdings sicher immer erst für die Geschichtsschreibung, nämlich wenn wir im Nachhinein auf die gewesenen Handlungen schauen, sie als notwendig rekonstruieren können, sie als Werk erkennen, mit dem etwas entstanden ist und dann in gewisser Weise in dieser Notwendigkeit den Erfolg dieser Listigkeit der Vernunft vorfinden können. Zitat: Dabei, das ist die List der Vernunft zu nennen, dass sie Leidenschaften für sich wirken lässt. Wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und Schaden leidet. Denn es ist die Erscheinung, von der ein Teil nichtig, ein Teil affirmativ ist. Das Partikuläre ist meist zu gering gegen das Allgemeine. Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben. Die Idee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich heraus, sondern aus den Leidenschaften der Individuen. Zitat Ende. Nochmal so eine Stelle, wo deutlich wird, dass Hegel im Konkreten die Verlustrechnung sieht. Also die Idee marschiert nicht einfach sozusagen glücksspendend durch die Geschichte, sondern im Gegenteil, dieses Ringen um Verwirklichung wird bezahlt in gewisser Weise durch die Opfer, die auf Seiten der Leidenschaften, der vergeblichen Leidenschaften, der nur zur Hälfte durchschlagenden Leidenschaften der Individuen gebracht werden. Mit der Macht der Bedürfnisse, der Vielfalt der partikulären Leidenschaften und der Endlichkeit des Einzelnen, jeder lebt ja auch nur so kurz, gemessen am weltgeschichtlichen, an der weltgeschichtlichen Spanne, darin spannt sich der Raum der Geschichte auf. Ein Raum, in dem die Idee und das Allgemeine für eine Dynamik der Freiheit sorgen. Aber es besteht eine schwierige, eine gebrochene, nämlich indirekte Beziehung zwischen gegenwärtigem geschichtlichen Handeln, auch unserer geschichtlichen Existenz, unserer eigenen biografischen Spanne und der Sache der Freiheit. Das Partikulare, wie Hegel das nennt, das Individuelle, wird oftmals auf der Verliererseite der Geschichte sein, auch wenn die Geschichte in der langen Linie betrachtet voranschreitet. Die Idee zahlt ihren Tribut aus den Leidenschaften der Individuen, wie es im Zitat hieß. Unsere eigene Gegenwart ist damit in ein Zwielicht getaucht oder man könnte auch sagen in eine Spannung gesetzt. Ihr Gewordensein müssen wir uns als einen in gewissem Sinne notwendigen Zusammenhang denken. Gleichwohl ist die Zukunft offen für das Neue. Sie verspricht Freiheit und das Handeln kann sich diese als Begehren zu eigen machen oder in ihrem Begehren auch finden, diese Möglichkeit auf mehr Freiheit hin. In diesem Sinne ist die Zukunft nicht determiniert. Von der Geschichte her gedacht, müssen wir das Vernünftige im Sinne des Vernünftigen bis hierher als notwendig nehmen. Das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig, so hat Hegel das in der Rechtsphilosophie in einer ganz zugespitzten Formulierung mal ausgedrückt. Wir kommen nicht darum herum, auch die ganze Macht, die uns da entgegensteht, wo die Grenzen des Möglichen gegeben sind, erstmal als die eine und in gewisser Weise notwendige Ordnung, mit der wir konfrontiert sind, zu betrachten. Genau mit diesen wirklichen Grenzen der Gegenwart gilt es dann aber, sich auseinanderzusetzen. Und hier springt diese Dimension von Freiheit mit dem Handeln, mit den Bedürfnissen und mit der Vernunft, mit den Ideen auf. Wir stecken in einer Zwickmühle, wenn wir versuchen, historische Notwendigkeit einerseits zu denken und andererseits die Frage nach dem Schritt zu denken, mit dem man über sie hinauskommt. Die Möglichkeit eines künftigen Mehr an Vernunft und Freiheit bleibt damit von einem nicht spekulativen Vernunftstandpunkt aus gesehen stets paradox und eigentlich verrückt, wenn man so will. Denn in gewisser Weise muss die Freiheit ja im strengen Sinne als etwas bisher Unmögliches, Neues, gedacht und verwirklicht werden. Wir müssen sozusagen springen, wie wir in der dialektischen Denkbewegung springen müssen, um eine neue Perspektive zu erlangen, in der das Alte nicht einfach verleugnet wird, sondern in einem ganz neuen und Neues eröffneten Licht erscheint. Ähnliches gilt für das Reich des Handelns, in dem wir drinstecken, in dem sich aber eben auch diese Öffnung Richtung Unmöglichkeit, die möglich wird, findet. Springen ist übrigens für diese Praxis, um die es da geht, nicht ganz die richtige Metapher. Hegel weist in der Rechtsphilosophie ausdrücklich darauf hin, dass es eine unsinnige Vorstellung ist, jedenfalls im Blick auf Geschichte, sich also in irgendeiner Weise anzunehmen, man könne aus der eigenen Gegenwart heraus quasi blindlings in die Zukunft springen. Man könne, wenn man das Prinzip vor Augen hat, so einen Satz tun und wäre dann in einer besseren Welt, die sich gleichsam bloß durch das Insistieren auf idealistischen Perspektiven erzwingen lässt. So gerade nicht. Hegel, der ja immer wieder auch betont, dass wir aus unserer Gegenwart in gewisser Weise nicht herauskommen, schlägt in dieser Stelle in der Einleitung zur Rechtsphilosophie als Alternative zu dieser Metapher des Sprungs ein anderes Bild vor. Auch das ist bekannt geworden. Hegel zufolge gilt es nicht, die eigene Gegenwart im Sprung hinter sich zu lassen. Man solle vielmehr mitten in der Gegenwart, so schreibt er sinngemäß, gewissermaßen in Ansehung ihrer Zwänge tanzen. Man soll also Gegenwartsspielräume erweitern, ohne diese Gegenwart in dem Sinne zu verlassen. Man soll die Fesseln der Verhältnisse zugunsten möglichst konkreter Freiheiten sprengen und konkret, so viel haben wir jetzt schon Hegel quasi im Ohr, konkret ist nur das, was an den Verhältnissen hier und jetzt Maß nimmt und sich an diesen auch ausrichtet und was eben nicht ein abstrakt proklamiertes Prinzip ist, das einem helfen könnte, quasi im Sprung in die Zukunft zu kommen. Sie merken, wie sehr Hegels Geschichtsphilosophie nicht nur, wie die Phänomenologie, die Logik und überhaupt ja Hegels Denken, ein prozesshaftes, verzeitlichtes und dynamisches Denken fordert, sondern Hegel verfolgt in der Geschichtsphilosophie, spätestens wird das deutlich, mit diesen Gedanken des Werdens auch ein politisches Anliegen. Und zwar eines, das sich mit dem Begriff der Vernunft selbst explizit auf die Seite eines historischen Projekts der Freiheit stellt. Ob die List der Vernunft in unserer Geschichte sich im Wege etwa von Reformen oder aber im Wege von Revolutionen Bahn bricht oder Bahn brechen sollte, das ist eine Frage, die Hegel in gewisser Weise ausgelöst hat und die man nach Hegel, seit Hegel mindestens 150 Jahre lang dann heftig diskutieren wird. So oder so ist aber Hegels Philosophie eindeutig eine Philosophie der politischen Veränderung. Auch wenn die Form der Veränderung bei ihm, einerseits könnte man sagen, offen gelassen wird an bestimmten Stellen, aber auch unterschiedlich gestaltet, entworfen wird. Man wird im Ganzen schon sagen können, dass Hegel, insbesondere der späte Hegel, auch vorsichtig mit dem Konzept der Revolution umgegangen ist, also eher, wenn man Reform, Revolution gegeneinander stellt, reformistische Programmatik publiziert hat, so drücke ich es mal aus. Es gibt aber auch ganz klare Anspielungen auf Revolution jetzt im starken Sinne des Wortes. Also so ganz eindeutig ist das nicht. Deutlich ist aber, es handelt sich strukturell um eine Philosophie der politischen Veränderung. Auch an diesem Punkt optiert Hegel einmal wieder ganz anders, als die kantische Philosophie optiert hat, die erstens relativ wenig von Geschichte spricht oder man könnte vielleicht sogar sagen hält, und die zweitens, wie schon angedeutet, im Hinblick auf die eigene Gegenwart gerade nicht von Freiheit redet, sondern von Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung. Für Hegel hingegen treibt nicht das menschliche Vermögen zur Selbstbestimmung, sondern tatsächlich das Begehren der Freiheit, das historische Wirklichwerden von Vernunft, Idee und Geist voran. Damit zur Zusammenfassung. Erstens, die Geschichte ist nicht vom Zufall durchherrscht, jedenfalls nicht vom puren Zufall. Man kann, so Hegel, jedenfalls aus der Perspektive der Philosophie, die Geschichte nicht wirklich als nur zufällig denken. Dennoch ist die Gegenwart zwar in Form ihrer Bestimmtheit und, wenn man so will, in ihren Notwendigkeiten gegeben, aber sie ist nicht festgelegt. Die Wirklichkeit kann anders werden. Wir können das Vergangene wiewohl wir es als notwendig erkannt haben oder vielleicht sogar gerade, wenn wir es als notwendig erkannt haben, aufheben. Dieser spekulative Gesichtspunkt auf das geschichtliche Werden vereinigt das Motiv der Vernunft, einer Vernunft, die an der Vergangenheit ihr Maß nimmt, ihr Maß findet, sich selbst findet, könnte man sogar sagen, mit dem Gedanken zukünftiger neuer Freiheit. Tatsächlich treibt auf diese Weise gedacht bei Hegel der Geist als Bewegung der Freiheit die Geschichte voran. In gewissem Sinne sind Vernunft und Freiheit eins zu setzen, in der Gegenwart. Zweitens, Hegel betont auf der anderen Seite die Macht und die Irrationalität, die Gewalthaltigkeit der Verhältnisse und des Geschichtsverlaufs. Die Weltgeschichte ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben. Das war dieses Zitat. Aber die Geschichte ist zugleich eben auch objektiv gesehen eine Schlachtbank. Was in ihr Fortschritt werden wird, spielt sich hinter unserem Rücken ab. Und auch die Heroen der Weltgeschichte, die welthistorischen Individuen, sind weder vernünftig, also in einem vollen Sinne des Wortes, noch sind sie etwa absolut frei, noch haben sie eine eventuelle historische Vernünftigkeit ihres Tuns in irgendeinem direkten Sinne wirklich vor Augen oder im Griff. Geschichte ist also nach Hegel ein dialektischer, ein umwegiger, vermittelter, riskanter und wie gesagt jeweils vor Ort ebenso sehr mit dem Freiheitsstreben wie auch mit dem Gewaltproblem behafteter Prozess. Drittens, die Sinnrichtung der Geschichte kann dennoch nach Hegel nicht rückwärts laufen, nicht wirklich rückwärts laufen. Das Faktum der offenen Zukunft sichert praktische Spielräume der Freiheit überall dort, wo Freiheit auf Begehren trifft. Und das führt in der Länge der zeitlichen Erstreckung von Geschichte in eine, wenn man so will, Unverzichtbarkeit oder in eine Gewissheit von Fortschritt hinein. Gewissheit, die wir haben können im Blick auf Geschichte, aber auch als diejenigen, die in Geschichte stecken. Hegel spricht an diesem Punkt von List der Vernunft. Und sei es über schmerzhafte Umwege hinweg, heißt das, sucht sich die konkrete Freiheit des Geistes jeweils neue, das bisherige im Wortsinn aufhebende Möglichkeiten und sie sucht das auf ihre eigene Weise. Das philosophische Vertrauen auf die Kraft einer spekulativen Vernunft wird damit für Hegel auch zur historisch-politisch entscheidenden Größe. Aber es ist eine Größe, die man nicht als einzelner Handelnder für sich monopolisieren kann. Und es ist auch keine Größe, die einem irgendwie zufällt oder die sozusagen mit irgendeinem Schrankenlosigkeitspathos oder irrational oder auch immer wie denkbar wäre. Man könnte vielleicht sagen, die Arbeit des Begriffs, von der Hegel für die Philosophie spricht, diese Arbeit des Begriffs entspricht im Reich des geschichtlichen Handelns so etwas wie eine Art Arbeit der Freiheit. Und diese Arbeit der Freiheit würde dann geschichtlich auf Fortschritt hoffen lassen. Vielen Dank.